Meine Damen und Herren, ich freue mich, denn ich habe heute das erste Mal einen Gast aus der Mongolei oder besser gesagt, der in der Mongolei die ersten 5 Jahre seines Lebens verbracht hat, hier im Studio. Ich begrüße die Regisseurin Uysenma Borchu.
Hallo.
Frau Borchu, es ist eine Frage der Höflichkeit und des Respekts. Habe ich den Namen, Ihren Namen denn korrekt ausgesprochen?
Ja, also sehr gut. Uysenma ist richtig. Sie haben ja vorher Uysenma gesagt. Das ist so die mongolische Art und Weise. Das heißt, Sie haben das schon ganz perfekt wie ein richtiger Mongole gesagt.
Wie ein richtiger Mongole. Ja. Sie haben, ich habe es erwähnt, die ersten 5 Jahre in der Mongolei gelebt. Gibt es einen Geruch, gibt es einen Sound, gibt es einen optischen Eindruck, den Sie mit der Mongolei verbinden und der in Ihrem Herzen sozusagen als Heimatkammer verwurzelt ist?
Ja, also ich würde sagen, das ist der typische Sound, den man hat, wenn man im Sommer in der Jurte liegt und draußen hört man die Ziegen weiden oder hin und her wandern auf Steinen. Und vielleicht noch eine Frau, die ruft. Ja, das ist so der typische Sound, der mir sofort eingefallen ist.
Vielleicht von Interesse für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Mongolei hat nur 2 Nachbarn, nämlich China und Russland. Und das Land ist so groß, Deutschland würde 4-mal hineinpassen. Mehr als 4-mal, glaube ich sogar.
Ja.
Und gleichzeitig sind es nur 3 Millionen Einwohner in diesem riesigen Land. Sie erwähnten gerade diese Eindrücke aus der Steppe. Sind Sie in der Steppe groß geworden in die ersten Jahre? Oder sind Sie ein bisschen gewechselt zwischen Großstadt und Steppe?
Ja, das machen halt vor allem früher, die meisten Familien haben das auch so betrieben, dass man, wie ich wurde in der Hauptstadt Ulaanbaatar geboren und dann, weil mein Großvater und viele von meiner Verwandtschaft haben draußen gelebt, also in der Südgobi und dann sind wir
in der
natürlich
Wüste Gobi,
sehr,
also
genau.
Ja.
Und dann ist man hin und her gefahren und je nachdem, was gerade so angesagt war.
Sie sprachen gerade auch über Tiere, an die Sie sich erinnern. Die Mongolei, viele Schafe gibt es, viele Ziegen, Rinder, Kamele, Pferde, Murmeltiere, Springmausarten, Wölfe, Wildkatzen. Ich habe auch gelernt, in der Gobi leben asiatische Esel, Kaschmirziegen, Eidechsen. Wenn Sie diese Fauna sich vor Augen führen, vermissen Sie nicht wahnsinnig viel, wenn Sie in Deutschland sind?
Ach naja, man ist zwischen diesen Kulturen aufgewachsen. Und in den Jahren hat man irgendwie es verstanden, das so auszubalancieren. Und ich war ja auch immer wieder im Sommer mit der Familie zusammen in die Mongolei gefahren. Und da hat man das wieder aufgeholt, wenn man jetzt irgendwie so einen Rückstand hatte im Gefühl. Und ich bin, glaube ich, nicht so stark an einem Ort verwachsen. Also gerade wenn man das gelernt hat, dazwischen irgendwo zu sein. Ich glaube, meine Eltern, die sind da noch natürlich viel leidenschaftlicher und die vermissen auch im Herzen diese Mongolei. Also vor allem die Gerüche oder einfach die Sprache, die Melodien, die man jeden Tag dort zu hören kriegt, ja.
Die Mongolei ist das, wie ich gelernt habe bei der Recherche, das am dünnsten besiedelte Land der Welt. Gehen Ihnen in München oder in Deutschland, wenn Sie unterwegs sind, die vielen Menschen nicht manchmal einfach furchtbar auf die Nerven?
Ja, auf die Nerven nicht, aber man sucht sich dann immer wieder so kleine Pole, wo man die Einsamkeit spüren kann. Und also das habe ich natürlich, wenn ich in der Wüste bin und ich da niemanden sehe und ich alleine in der Steppe herumspaziere, dann lege ich mich gerne einfach auf den Boden und höre einfach gar nichts. Und das ist dann natürlich eine wahre Erholung. Das ist ein Urlaub für mich.
Sie legen sich mit dem Rücken auf den Boden,
ja,
gucken in den Himmel,
genau,
und hören nichts.
Genau.
Das sind wir ja in Deutschland nicht nur nicht gewohnt, sondern wenn es denn doch mal gelingt, tut es in den Ohren fast weh.
Ja,
Das ist
genau.
meine Erfahrung,
Das
wenn
ist
man
diese
nicht.
Stille, ja.
Ja.
Aber das erdet mich dann komplett. Und am besten ist es noch, wenn man dann nur diese Berge hört, so ein Rauschen, das man kaum bewusst wahrnimmt. Nur wenn man ganz genau sich konzentriert. Und das ist dann so ein Moment, wo ich dann weiß, das habe ich mir jetzt echt verdient. Das ist das Einzige, ja.
Sie erwähnten gerade den Boden, die Erde. In der Mongolei gibt es kaum Ackerbau. Es gibt Viehzucht. Wie war die Küche Ihrer Kindheit? Was haben Sie gegessen?
Ja, die Nomaden haben natürlich so Essen gemacht, das schnell ging, praktisch, aber in meinen Augen natürlich sehr, sehr wohlschmeckend. Also ich
Ja.
bin damit aufgewachsen und fühle mich immer noch nach stressvollen Tagen wieder repariert, wenn ich diese typische Nudelsuppe esse. Ja, und
Was unterscheidet die
von der
von der
deutschen,
deutschen Nudelsuppe?
ja, eigentlich im Grunde genommen ist sie fast genauso. Ich meine, man hat Fleisch, man hat selbstgemachte Nudeln.
Ja.
Das sind so die Grundbestandteile. Das ist aber so das, was man im Winter gegessen hat, ne? Fleisch und Nudeln. Aber im Sommer hat man sich ja, also wenn man traditionell denkt, nur von Milchprodukten ernährt. Da gab es kein Fleisch. Ja, weil man ja auch an die Natur gedacht hat, man hat sich an die Natur angepasst und man kann dann nicht den ganzen Sommer durch Fleisch essen. Ja, das macht man dann in den Tagen, wenn es wirklich bedürftig ist, also wenn es kalt wird.
Das heißt, besteht ein großes Bewusstsein für
Ja, sehr.
nachhaltiges Wirtschaften.
Ja.
Es gibt ein Nationalgetränk, korrigieren Sie mich, das heißt Erak oder
Ja.
Airak.
Ja, da können Sie ruhig das R rollen, das heißt Erik.
Erak.
Genau.
Und woraus besteht es, das
Es ist
Nationalgetränk?
gegorene Stutenmilch, ist ungefähr so vom Alkoholgehalt wie Bier. Und das trinken natürlich Kinder und Erwachsene mit hohem Vitamin C-Gehalt. Sehr gesund. Aber natürlich für Ersttrinker wird es dann wahrscheinlich etwas beschwerlich werden.
Zu Gast ist Uysenma Borchu. Frau Borchu, sind Sie ein religiöser Mensch? Ich muss vielleicht, bevor ich Sie antworten, hinzufügen, es gibt in der Mongolei immer noch einen Schamanismus, der sich mit dem Buddhismus vermählt hat.
Ja.
Ich glaube, ich sage das korrekt. Das ist der Tengrismus. Sind Sie in dieser religiösen Welt zu Hause?
Ja, also ich bin mit bestimmten Riten und Normen groß geworden, gerade durch meine Großeltern, meine Mutter, wenn dann die Geschichten erzählt werden. Aber ich bin persönlich, habe ich natürlich im Laufe der Jahre total viel Einfluss bekommen von vielen Religionen. Also ich bin nicht religiös, aber ich entdecke halt sehr viel, was mir ja irgendwie gut tut aus allen verschiedenen Teilen der Religion. Also so spezifisch bin ich da nicht,
Was
aber
tut Ihnen gut?
ich glaube, ich mag auch in der Bibel lesen. Ne, Gleichnisse oder Fabeln, die nutze ich, glaube ich, einfach, um meine eigene Inspiration ja, einfach vorzutreiben und was Neues zu entdecken. Aber ich bin, glaube ich, nicht so ein Mensch, der das so auf meine persönliche Art und Weise zu lieben oder zu handeln, dass ich das dann heranlasse.
Verbinden Sie mit den ersten 5 Lebensjahren, die Sie in der Mongolei verbracht haben, verbinden Sie mit diesen 5 Jahren auch musikalische Erinnerungen? Ich las in einem Buch über die Mongolei, dass Musik und Tanz in der Mongolei eine große Rolle spielt. Es gibt diesen Obertongesang,
Ja.
der als typisch mongolisch gilt. Es gibt bestimmte Instrumente, die mongolische Pferdekopfgeige. Waren das Instrumente, waren das Gesänge, die Sie mit Ihrer Kindheit verbinden?
Ja, absolut. Also wenn ich diese Musik höre, dann fällt mir das auch total schwer, das von mir zu abstrahieren. Also das ist so ein Teil von mir, dass ich mir denke, ja, Ja, Sie wissen ja, wenn man etwas so sehr zu sich einfach einnimmt, dann sieht man das gar nicht. Und dann braucht man manchmal vielleicht so einen Abstand, um zu sehen. Vielleicht habe ich da irgendetwas an Schönheit bisher nicht sehen können. Ja.
Es ist guter Brauch bei Meyer Burckhardts Frauengeschichten, dass unser Gast auch immer drei Songs mitbringt. Und wir reden jetzt gerade über die Musik ihrer Heimat. Sie haben sich, das nimmt nicht Wunder, auch ein Stück aus ihrer Heimat ausgesucht. Der Interpret heißt Toumen Demberel.
Ja.
Habe ich das richtig ausgesprochen?
Ja.
Welche Bedeutung hat dieses Stück, was wir gleich hören werden, für Sie?
Also sie war eine sehr, sehr berühmte Volkssängerin. Sie ist leider schon lange tot und sie verkörpert für mich im klassischen Sinne diese mongolische Frau, die ganz unaufgeregt über ihre Gefühle, über ihre intimsten Sehnsüchte singt. Und ja, das hört man auch in ihrer Stimme, dass sie sehr, sehr verwurzelt ist mit der Natur, mit der Mongolei, aber sie macht das halt nur aus ihrer Perspektive. Das finde ich sehr schön.
Herrn Uysenma Borchu ist bei uns zu Gast und eben sang für Sie Toumen Demberel. Und während die Musik lief, habe ich Uysenma Borchu gefragt, ob die mongolische Sprache eine gewisse Nähe hat zu anderen Sprachen. Und zu meiner Verblüffung sagten sie
Ungarisch und Finnisch.
Ungarisch und
Ja, da
Finnisch.
gibt es so einige Wörter, die sich ähneln. Ich glaube, das hat mit dem großen mongolischen Reich zu tun von damals. Ja.
Dass Genghis Khan, wir sollen den Namen einmal doch erwähnen, dass Genghis Khan geeint hat, dieses Reich, das aus vielen Nomadenstämmen sich zusammensetzt. Und Genghis Khan hat um das Jahr 1206 das geschafft und er wurde als Führer aller Mongolen anerkannt. Sie haben gerade gesagt, diese Musik, die wir eben gehört haben, wurde auch bei Ihren Eltern gehört. Ihr Vater ist Künstler.
Ja.
Ihre Mutter ist, darf ich fragen, eine Hausfrau oder was hat Ihre Mutter auch beruflich etwas gemacht?
Ja, sie hat damals in Ostberlin angefangen zu studieren.
Ja.
Daher kam überhaupt dieser ganze Umzug nach Deutschland und sie ist Pädagogin,
Ja.
genau.
Und dieser hochbegabten Mutter, glaube ich, ist es zu verdanken, und ich weiß nicht, ob das Wort Dank eine Berechtigung hat, dass man der kleinen Uysenma Borchu mit 6 Jahren plötzlich sagte, wir gehen jetzt von der Mongolei nach Sachsen-Anhalt,
Ja.
nach Staßfurt, eine Stadt, die man, wenn man nachschlägt, vor allen Dingen bekannt ist dadurch, dass der Kalibergbau weltweit dort seinen Anfang nahm. Wie war der Abschied für ein kleines Mädchen von dieser Welt?
Von der Welt der Mongolei.
Richtig.
Ja, das habe ich eigentlich nicht weiter ernst genommen. Also ich war, glaube ich, schon etwas genervt davon, dass meine Mutter so oft weg war. Aber dass sie dann letztendlich diesen Schritt gewagt hat, mit meinem Vater zusammen zu sagen, okay, das ist kein Zustand mehr mit meinen zwei Geschwistern. Wir müssen uns wieder vereinen, ohne diese ganze Pendelei dazwischen. Und ich glaube, das war einfach nur pure Euphorie, gerade seitens von meinen Eltern, dass sie gemeint haben, wir fangen ein neues Leben an und das im Westen, das ist der neue Anfang für uns,
Aber
ja.
der Westen war damals noch der Osten, denn wir
Genau.
sprechen von der DDR.
Genau.
Ihre Mutter war eine hochbegabte Studentin und bekam vermutlich ein Stipendium. Oder ist das so richtig
Ja,
formuliert?
genau. Sie hat einfach sehr, sehr gute Leistungen gehabt und damals im Kommunismus, da hat sie dann die Anweisung bekommen, dann in den Westen zu gehen, dort die Ausbildung zu genießen und dort hat sie dann Pädagogik studiert und so kam es dazu, dass dann meine Mutter überhaupt begriffen hat, wo könnte man vielleicht besser leben. Und dass wir drei, also meine Geschwister und ich, dass wir dann hier in Deutschland eher zur Schule gehen konnten und überhaupt dann später das Studium, das ist schon ein wahnsinniges Geschenk gewesen. Da bin ich sehr dankbar, dass sie diesen Schritt damals gemacht haben, der ja schon extrem ist.
Aber die mongolische Steppe einzutauschen mit einer sachsen-anhaltinischen Stadt, Staßfurt, zu DDR-Zeiten, größer kann ein Wechsel, ein Kulturschock vermutlich auch nicht sein. Wie ist die Erinnerung, welche Erinnerung verbinden Sie mit dem ersten Tag dort nach der Ankunft, dem ersten Schultag mutmaßlich? Wie war das?
Ja, das fing natürlich damit an, dass man vor allem grundsätzlich weiß, man ist hier fremd, weil die Menschen nicht so aussahen wie du. Aber darauf wurde ich ja schon vorbereitet von meinen Eltern. Ich glaube, meine Eltern haben das jetzt auch nicht so ernst genommen, weil sie haben auch diese mondäne Einstellung gehabt, dass die Welt nun mal da ist und jeder darf drauf leben, so wie er gerne möchte. Aber man hat nicht mit den Konflikten, mit Problemen gerechnet, die dann auf uns zukamen. Und jetzt im Rückblick, natürlich, meine Mutter sagt jedes Mal, wenn wir darüber sprechen, wie haben wir das eigentlich geschafft? Ja, das fühlt sich fast surreal an. Aber das Leben nimmt man dann, glaube ich, in dem Moment so hin und versucht, das Beste draus zu machen. Und das sind natürlich zwei Optimisten, meine Eltern. Und somit war auch jeder schwere Tag, war für sie auch ein guter Tag. Ja.
Sie spielen an auf den Mauerfall, denn bis zum Mauerfall war, glaube ich, das Leben in Staßfurt angenehm.
Ja, man war willkommen, ja.
Man war willkommen. Sie haben das, was man Ausländerhass, Aversion und sowas oder Aggression gar nie erlebt, bis zu dem Moment.
Genau.
Und dann fiel die Mauer und sie blieben mit ihren Eltern in Staßfurt, in Sachsen-Anhalt. Und kann man sagen, quasi über Nacht änderte sich das Klima? Ist das eine zulässige Formulierung?
Absolut. Also mein Vater sagt das genauso wie Sie. Also es ging einfach von einem Augenschlag, ne? Plötzlich hat das sich komplett geändert. Die Menschen haben sich geändert. Gestern hieß es noch, hallo, lieber Freund. Und dann plötzlich wurde sich umgedreht. Es wurde, ja, es fielen Schimpfworte und so weiter. Das hat man in vielen Bereichen einfach gemerkt. Und das kam natürlich in so Institutionen, ob eine Schule, Polizei oder im Supermarkt oder so. Das war dann plötzlich Alltag.
Ihr Vater ist Grafiker,
Auch, ja.
auch Künstler,
Und er malt,
Maler
ja.
und hat sich selbstständig gemacht mit einem Atelier in Staßfurt. Und Sie beschreiben in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung sehr eindrucksvoll, dass sie eben erleben mussten, dass vorm Haus diese Horden sich plötzlich formierten. Ihre Eltern, die sie gerade als Optimisten beschrieben haben, haben gesagt, Uysenma Borcho ist bei Meyer Burckhardts Frauengeschichten zu Gast, Uysenma, geh raus und zeig dein Gesicht. Also sei couragiert, sei mutig. Es kann dir nichts passieren.
Ja, das war eigentlich das, was ich mitbekommen habe. Also mit jedem Tag, mit jeder schlechten Laune, mit jedem schlechten ja, Erlebnis habe ich keinen Tag erlebt, an dem mein Vater oder meine Mutter zu mir gesagt hätten, Mensch, du hast ja so recht. Das sind ja so schlimme Leute, das sind dumme Leute oder so. Also das habe ich nicht mitbekommen, dass sie irgendwie andere Menschen beleidigt hätten, obwohl ich es mir ja als Kind so sehr gewünscht hätte. Aber da blieben sie, glaube ich, vielleicht würde man sagen, humanistisch oder so, aber sie blieben da ganz cool und meinten, du, die haben auch ihre Probleme. Weißt du, warum sie überhaupt so denken? Das hat auch einen Hintergrund. Und ich meine, mit dieser Einführung habe ich mich überhaupt dann mit der deutschen Geschichte befasst, vor allem was die Nazizeit anging. Und ich glaube, mit 9 oder 10 Jahren, da habe ich dann versucht, so das erste Hitlerbuch zu lesen, im Sinne von, was damals passiert ist, diese ganze Historie dahinter. Und daher bin ich stark, stark verwurzelt, fasziniert, aber auch sehr erschrocken darüber, was deutsche Geschichte eigentlich bedeutet. Und ich bin ja auch ein Teil davon plötzlich.
Sehen Sie sich als ein Teil deutscher Geschichte?
Ja, absolut. Ich bin ein deutscher Teil, so was überhaupt die ganze, mein Leben betrifft. Und natürlich ist es dann etwas enttäuschend, also nicht enttäuschend, aber es ist komisch, dann von anderen zu hören, dass man dann halt nicht ein Teil Deutschlands ist, obwohl man so offensichtlich ein Teil davon ist. Und ich bin aber auch sehr glücklich darüber.
Ja. Wir vertiefen das gleich. Zunächst interessiert mich noch, woher haben Sie, Frau Borchow, den Mut genommen, wenn man Eltern hat, die man liebt, und Sie haben auch Geschwister gehabt, und die Eltern sagen, da draußen, diese Horden müssen wir auch ernst nehmen, zumindest verstehen, geh raus und stell dich ihnen oder such den Dialog. Dazu bedarf es der Zivilcourage und des Mutes. Wo haben Sie den her?
Ja, ich bin nach all den Jahren der Beobachtungen, was der Mongole eigentlich für ein Mensch ist, denke ich, das hat auch sehr viel mit dem zu tun, was für ein Charakter der Mongole an sich ist. Und diese bestimmte Stärke, das habe ich dann, glaube ich, nicht so vermittelt bekommen, 1:1, während der Erziehung, sondern die war auch irgendwie in mir drin, so eine Art Veranlagung. Und die habe ich dann sehr wohl gespürt, egal was ich gemacht habe, ob nun in der Schule oder ich habe ja auch eine gewisse Zeit viel Volleyball gespielt. Und jedes Mal kam es dann wieder hoch, dieses eine Gefühl, das ich natürlich in Gesprächen mit älteren Mongolen immer wieder neu entdeckt habe, dass das was damit zu tun hat. Und
gibt es einen Begriff, der diesen Charakterzug beschreibt?
Ja, das gibt es. Ich kann das aber nicht übersetzen ins Deutsche.
Wie heißt er auf Mongolisch?
Ja, Himrtehung.
Wir hören Musik und vielleicht gelingt es Ihnen, den doch zu übersetzen, während die Musik läuft, weil die Musik passt so wahnsinnig gut in den Gesprächsabschnitt, in dem wir uns gerade befinden, nämlich Tupac. Das ist einer der großen, erfolgreichen US-Rapper gewesen. 75 Millionen verkaufte Tonträger. Und 1996 in Las Vegas unter bisher ungeklärten Umständen ermordet worden in seinem BMW. Und der Song heißt Keep Your Head Up. Also zeig dein Gesicht.
Ja.
Dry your eyes, never let up. Forgive, but don't forget, girl, keep your head up. And when he tells you you ain't nothing, don't believe him. And if you can't learn to love, you should leave him. Cause sister, you don't need. And I ain't trying to gas you up, I just call him how I see. You know what makes me unhappy? That when brothers make babies and leave a young mother to be a pet. And since we all came from a woman, got our name from a woman, and I came from a woman. I wonder why we take from our women, why we
ja, wir haben nachgedacht, meine Damen und Herren, während Tupac Keep Your Head Up für Sie und auch für Usenma Borcho gesungen hat, dieses mongolische Wort, sagen Sie es noch einmal auf Mongolisch, es klingt so schön.
Himrtehung, Himr, ja.
Dafür gibt, sagt Usenma Borcho, keine wirklich gültige deutsche Übersetzung, aber es gibt ein deutsches Wort, was dem so ein bisschen nahe kommt.
Ja, also ich würde es damit in Verbindung bringen, dass man Haltung hat und Rückgrat hat, ja, so ähnlich.
Sie erwähnten vorhin, liebe Özlem Brochu, dass Sie versucht haben, die deutsche Geschichte zu verstehen. Und das haben Sie ja nicht nur versucht, indem Sie sich entsprechende Bücher gekauft haben, sondern Sie sind erstmal nach Mainz gegangen und haben Französisch und Geschichte studiert, mit dem Ziel, Journalistin zu werden. Sie waren nur 2 Jahre in Mainz. Das gibt ist ein Indiz dafür, dass dieser Versuch relativ schnell ein Ende fand. Was hat sie zögern lassen, dass sie eine gute Journalistin hätten werden können?
Also ich glaube, der Journalismus ist, überhaupt Journalist zu sein, ist ein Traumberuf nach wie vor für mich. Bloß ich war nicht imstande dazu. Jedes Mal, wenn ich auch damals schon in der Jugend war, ich in der deutschen Jugendpresse und ich habe dann gemerkt, dass ich dann, wenn ich was schreibe oder wenn ich dann Berichte mache, dass ich dann immer so meine Subjektive mit reinbringen wollte. Und da habe ich gemerkt, okay, ich habe da irgendwie etwas anderes in mir, was noch raus will, was ich aber anders ausdrücken will. Das kann aber jetzt sein. In erster Linie, was man ja lernt, dass Journalismus objektiv sein muss, nicht sein. Und da wusste ich, da ist noch etwas anderes in mir.
Und das andere ist der Film, das bewegte Bild. Gab es für die junge Studentin in Mainz oder vielleicht auch schon vorher in Sachsen-Anhalt, in Staßfurt, gab es so ein Schlüsselerlebnis, wo Sie eine Fernsehproduktion oder einen Kinofilm gesehen haben, wo Sie von jetzt auf gleich gewusst haben, das ist ein Metier, was mich interessiert?
Nein, gab es eigentlich nicht. Ich habe auch bis ich 22 war nicht damit gerechnet, dass ich selber mal einen Film machen könnte. Also ich habe, ich glaube, meine Basis war, dass ich immer Gedichte geschrieben habe und mehr so von diesem Schreiben kam. Aber ich war schon immer leidenschaftlicher Cineast, ohne dass ich wusste, dass ich so etwas, so eine Ader dafür habe. Und letztendlich kam das aber dann in mir hoch, als mir man die Möglichkeit, diesen Luxus überhaupt gegeben hat, zu sagen, okay, hier hast du ein paar Rollen Film, mach was damit.
Sie haben etwas fast Einmaliges geschafft. Sie haben mit Ihrem Abschlussfilm den Bayerischen Filmpreis gewonnen. Und dieser Film ist in jeder Hinsicht, nach welchem Kriterium man ihn auch beurteilt, außergewöhnlich. Hatten Sie diesen Film schon über Jahre im Kopf? Wir werden gleich über den Film ein bisschen sprechen. Aber hatten Sie den schon lange im Kopf? War es sozusagen eine lange Schwangerschaft?
Ja, ich glaube, von Anfang an waren das mindestens 3 Jahre. Also von den ersten Gedanken her, von den Recherchen und die Bücher, die ich dazu gelesen habe, bis wirklich zu der letzten Fassung des Buches. Ja.
Die Rolle der Frau interessiert Sie besonders, das Selbstverständnis der Frau, sei es in der mongolischen Gesellschaft, sei es in der deutschen Gesellschaft. Sie sagen, Sie sind sehr inspiriert gewesen von Simone de Beauvoir, der Lebensgefährtin von Jean-Paul Sartre. Sie sind sehr inspiriert gewesen von Hannah Arendt. Was haben Ihnen diese Frauen gegeben?
Es ist das Gefühl, was vor allem in diesen Büchern rauskommt. Ich meine, ich habe Simone de Beauvoir mit 20 angefangen zu lesen, habe aber mit 28 nochmal bestimmte Bücher von damals wieder rausgekramt und gelesen und sie letztendlich wirklich verstanden. Ja. Und das hat was damit zu tun, dass man, glaube ich, als Frau, als junge Frau nicht so schnell in dieser Gesellschaft zu sich kommt. Mhm. Und das hat natürlich einen Prozess gebraucht und Jahre gebraucht, bis ich ansatzweise überhaupt verstanden habe, was diese Frau mir eigentlich mit ihren Büchern sagen möchte. Und das war dann so, das waren Momente, wo ich, glaube ich, auch als Mensch erwacht bin, ohne auf mich zu schauen, dass ich bestimmte Merkmale habe, die mich zur Frau machen. Und es ist diese Bestimmung, einfach sein Gefühl freien Lauf zu lassen und seine Gedanken auch auszudrücken.
Sie haben auch darüber nachgedacht, in öffentlichen Äußerungen, wann ist eine Familie ideal? Sie selber sind Mutter eines Sohnes. Die ideale Familie, so es sie denn gibt? Großes Fragezeichen.
Ja.
Welche Rolle spielt die Frau in dieser Familie, die Sie als ideal empfinden?
Ja, sie ist einfach schon die Hauptschlagader in meiner Definition. Ja, das Mutter und Kind, das ist so etwas Berührendes. Es gibt auch nichts Schwächeres als das, aber es gibt gleichzeitig auch nichts Stärkeres als eine Mutter mit ihrem Kind oder eine schwangere Frau. Für mich, seit ich natürlich meinen eigenen Sohn bekommen habe, ist das für mich einfach ein Moment gewesen, an dem ich gedacht habe, okay, das bedeutet Leben. Mhm. Und Leben ist nicht nur gebären zu können für mich als Frau, sondern auch, dir wird bewusst, was auch Tod bedeutet, weil das alles beieinander ist. Und ja, ich bin natürlich ein anderer Mensch dadurch geworden. Ja, und
was ist die größte Veränderung, die Sie erlebt haben an sich selbst?
Dass eigentlich alles egal ist. Ja,
außer
gibt
der Sohn.
Genau, es gibt nichts Wichtigeres, als dieses Gefühl zu haben, dass du da auf jemanden aufpassen musst. Ja. Sondern weil es da so etwas Zartes gibt wie ein Kind. Und da habe ich natürlich in diesem Zusammenhang gesehen, wie sehr alleinerziehende Mütter überhaupt in dieser Gesellschaft leiden müssen. Und so kam der starke Wunsch hoch, dass ich das einfach mal ein bisschen besser beleuchten will. Aber nicht im Sinne von Alleinerziehende, denen geht es ja so schlecht, sondern in welchem Umfeld müssen diese Alleinerziehenden überhaupt, ob nun Mann oder Frau, wie müssen die eigentlich klarkommen?
Gibt es eigentlich einen großen Unterschied im Verständnis der Mutterrolle zwischen einer mongolischen Frau und Mutter und einer deutschen? Haben Sie da große Unterschiede? Ich sage jetzt auch mal in der Körpersprache, wie verhält man sich einem Kind gegenüber? Gibt es da Differenzen?
Ich habe mal eine Frau, Irmgard Hitzig, kennengelernt. Sie kommt aus Kassel und ist eine Geigenlehrerin gewesen. Ich habe einen Film mit ihr gemacht und sie hat sehr viel über ihre Mutter gesprochen. Mhm. Und an ihr habe ich auch in Person überhaupt von der deutschen Tugend überhaupt gelernt. Sie war zu der Zeit 89 und sie hat mir auch gesagt, Stärke, Disziplin und von nichts kommt nichts. Das ist so diese Haltung einer deutschen Mutter, also von ihrer Seite. Und ich glaube, eine mongolische Mutter ist da genauso. Nach außen kalt, aber innen heiß. Ja.
Es ist guter Brauch bei Maya Burkhardts Frauengeschichten, dass auch immer ein Rod Stewart-Song gespielt wird. Für sie singt jetzt Rod Stewart. Passt ganz gut, finde ich. Every Beat of My Heart.
Here's one Jacobite who must leave or surely die. Put me on a train in the pouring rain. Say farewell, but don't say goodbye. Seagull, carry me over land and sea to my old folk. That's where
meine Damen und Herren, Rod Stewart sang für Sie und für Uysenma Borchu, die heute zu Gast ist bei Maya Burkhardts Frauengeschichten, was mich sehr freut. So, und jetzt reden wir über den Film, der Sie mit einem Schlag berühmt gemacht hat. Ich bin darauf aufmerksam geworden, weil plötzlich ich die Süddeutsche Zeitung aufschlug und eine gesamte Seite 3 berichtete über Sie und den Film. Der Film heißt Schau mich nicht so an. Warum der Titel?
Ich glaube, das ist in dem Film, wird da sehr gut visualisiert, dass es sehr viel um Blicke geht, darum, wie Menschen dich anschauen, mit welchem Blick sie dich anschauen, mit welchem Blick sie dich schon kategorisieren. Und es besteht einfach so ein Durst danach, dass man sagt, bitte, vielleicht musst du mich vielleicht mal ganz anders anschauen.
Also schau mich nicht so an.
Genau.
Ist eigentlich die. Sie haben eben erwähnt, dass Sie der Film von der ersten Idee bis zum mutmaßlich ersten Drehtag 3 Jahre begleitet hat.
Ja.
Diese Geburtsstunde dieser Idee, was war die Initialzündung?
Ich denke, das war auch meine eigene Erfahrung als junge Mutter. Es war die Erfahrung, die ich mit alleinerziehenden Müttern gesammelt habe. Ja. Ich bin ja selbst nicht alleinerziehend, aber gerade wenn man etwas nicht ist, vielleicht sieht man dann noch besser, wie groß die Distanz ist. Und ich wollte einfach sehr gerne einen Film machen, wo man das Leben ganz roh, ganz dreckig, aber auch sehr feinfühlig mitbekommt.
Sie haben vorhin schon erwähnt, dass Sie früher Volleyball gespielt haben als junges Mädchen und damals schon beobachtet haben, dass die Frauen gegenüber dem Trainer, der ein Mann war, besonders gefallsüchtig waren.
Ja, sehr.
Und insofern auch nicht solidarisch.
Ja, das war vielleicht so einer meiner wirklich schweren Traumas in meinem Leben, weil ich natürlich dieses Wort Team und Teamgeist so sehr verinnerlicht habe, dass denn bei so ersten Konflikten, die man natürlich zwischen Mädels hat und in einem Team auch hat, dass dann plötzlich die Mädels einem den Rücken zukehren und dem Trainer dann gefallen wollen. Mhm. Und was mit dir dann ist, das ist dann komplett egal gewesen. Und das hat mich dann natürlich auch sehr begleitet. Ja, das war überhaupt das Fundament. Man redet immer davon, dass man als Frau, überhaupt Frauen so zusammenhalten müssen. Aber ich glaube, das muss man erst mal schaffen. Ja, dass man auch so einen Teamgeist verspürt und dass man loyal ist.
Sie wehren sich aber dagegen, dass dieser Film in die Kategorie Frauenfilm kommt.
Ja, weil es auch es verständlich ist, weil der Film spricht ja trotz allem, glaube ich, jeden Menschen an, ob nun Mann oder Frau. Ich denke, das sind Probleme, die universell sind. Ja, gerade in unserer Gesellschaft, wer man ist und wie man sich behauptet, hat jemand viel Geld, wenig Geld und wenn du schon eine Frau bist und vielleicht denn auch noch, ich weiß nicht, aus diesem Milieu kommst, dann wirst du sofort in irgendeine Kategorie abgeschoben und das nervt natürlich absolut.
Sind Sie ein Mensch, der spät urteilt und lange beobachtet?
Na, ich habe, glaube ich, wie jeder Mensch auch bestimmte Gedanken, die sofort mir in den Kopf schießen. Aber ich bin da sowieso jemand, der lange beobachtet. Und das ist vielleicht auch das, was ich gerne mache, dass ich einfach ja ruhig bin. Ich muss nicht meine Meinung immer gleich mitteilen. Dahingehend bin ich sehr introvertiert eigentlich. Mhm. Und dann bin ich eher der Beobachter.
Sie haben bei der Finanzierung des Films den Satz gehört, 90 Minuten Frauen will keiner sehen, will keiner zuschauen.
Ja.
Jetzt muss man vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal sagen, eine normale Fernsehproduktion, ein Fernsehspiel kostet vielleicht 1,5, 1,6 Millionen Euro und ein normaler Kinofilm in Deutschland, naja, 4 Millionen, 5 Millionen, das ist dann kein teurer Film, das ist ein normal budgetierter Film. Sie haben diesen Film mit 25.000 Euro gedreht, das ist gar nichts, nämlich Gelder, die im Wesentlichen kamen von der Hochschule für Fernsehen und Film und vom Förderverband. Sie haben kein Geld von der Filmförderung bekommen.
Nee.
Und haben mit einem Film, den die Filmförderung abgelehnt hat, den Bayerischen Filmpreis gewonnen.
Ja, das war toll, ja.
Gab es da, sagen wir mal, auch Menschen, die zu Ihnen gekommen sind danach und gesagt haben, Frau Borchow, ich kann Ihnen gar nicht mehr in die Augen gucken, wie wir so einen Stoff nicht erkannt haben in seiner Qualität. Gab es diese Momente, wo Menschen Schwierigkeiten hatten, Ihnen in die Augen zu gucken, weil sie eben Sie nicht unterstützt haben?
Das habe ich nicht so mitbekommen. Ich glaube, die Filmbranche an sich ist ja sowieso sehr kann sehr oberflächlich sein und daher schaut man sich generell, glaube ich, nicht so offen und ehrlich in die Augen. Aber das war natürlich für so einen kleinen Film unglaublich
wichtig.
Das ist beispiellos.
Sie haben, das will ich noch erwähnen, einen Schauspieler der A-Kategorie gewonnen für die männliche Hauptrolle, nämlich Josef Bierbichler. Was hat ihn überzeugt? Die Einfachkeit des Drehbuchs, die Aussagekraft, die Regisseurin? Was war der?
Ich glaube, ich habe zu ihm gesagt, ich will einen ganz, ganz rohen Film machen. Ich will einfach an die Substanz des Filmemachens rankommen. Mich interessieren keine Set-typischen klassischen Aufbauten, die einfach 3-4 Stunden brauchen, ne, um überhaupt aufzubauen. Und ich will überhaupt nicht deine Lebenszeit vergeuden. Du kommst, du drehst, du hast eine gute Zeit und das war's.
Und gehst wieder nach Hause.
Genau. Und das war, glaube ich, einer der Gründe, warum er gemeint hat, okay, das klingt gut.
Ich hatte einen Kloß im Hals, als ich gesehen habe, die Verleihung des Bayerischen Filmpreises. Sie waren natürlich auf der Bühne als Preisträgerin und haben sich bei ihren Eltern bedankt. Zunächst in deutscher Sprache und dann sind sie für einen kurzen Moment in ihre mongolische Sprache gegangen, damit die Eltern sie gut verstehen. Oder wahrscheinlich war es auch eine Referenz an ihre Heimat?
Ja, ich denke, dass ich einfach die erste Sprache, die ich als Kind gelernt habe, mit der ich auch lieben gelernt habe, da, und wenn ich mich dann auch an meine Eltern richte, dann kann das nur auf Mongolisch sein, obwohl ich keine gute Mongolisch-Sprecherin bin. Also,
warum nicht? Weil sie zu lange weg sind.
Ja, und ich habe das dann immer so versäumt und also die Mongolen, die lachen sich da schon ein, wenn sie mich Mongolisch sprechen hören. Aber ich bin ja noch am Lernen und jetzt wieder aufholen. Also so umgangssprachlich kann ich mich ganz normal ausdrücken.
Mag ja sein, dass Ihre Landsleute gelacht haben. Ich hatte einen Kloß im Hals und wir spielen das mal ein.
In diesem Beetschach der Ämmerherde Tannerin hat das Buch Atz, Jarche Luchsen Tanner, und Mini Herr, Biol, Hitzitsch, Herr, Inget, Tschingun Jamat, Ämmerherde, Biol, Dandal, Tanner Härte.
Aber Sie sind da wieder in die deutsche Sprache zurückgegangen.
Ja.
Und der Applaus war mit recht groß. Ja, der dritte und letzte Song, den sich Uysenma Borchu bei uns gewünscht hat, ist von Sébastien Tellier. L'amour et la violence. Spreche ich das richtig aus?
Ja.
Warum dieser Song? Warum dieses Lied?
Ich glaube, ich mag den Text. Er ist sehr kurz, er fragt direkte Fragen. Ich will wissen, was du über mich denkst, über meine Jugendjahre. Sag mir doch, was du über mich denkst.
Ja, passt doch zum Film auch, richtig?
Ja.
Wir hören uns Sébastien Tellier jetzt an.
Dis-moi ce que tu penses de ma vie, de mon adolescence. Dis-moi ce que tu penses. Moi j'aime aussi l'amour et la violence. Dis-moi ce que tu penses de ma vie, de mon adolescence. Dis-moi ce que tu penses. Moi j'aime aussi l'amour et la violence. Dis-moi ce que tu penses de ma vie.
Sie haben gerade während der Song lief gesagt, dass Sie sich bei dieser Laudatio auf Mongolisch auch noch hinten aus Nervosität völlig verhaspelt haben.
Ja, absolut, ja.
Das hat natürlich keiner gemerkt, weil keiner Mongolisch spricht. Von uns Deutschen lernen eigentlich viele Deutsche die mongolische Sprache?
Ja, also viele ja, aus Amerika oder aus Deutschland habe ich schon getroffen, die wirklich in akzentfreiem Mongolisch, also besser als ich, da ihre Cafés ordern. Ja, das ist schon verblüffend.
In der Mongolei?
Ja.
Die Welten kriegt man nicht zusammen wahrscheinlich. Ein blonder Mensch bestellt auf Mongolisch hochprofessionell.
Genau.
Frau Borchow, Sie sind in der Mongolei aufgewachsen, zumindest die ersten 6 Jahre Ihres Lebens. Sie sind dann nach Sachsen-Anhalt gegangen. Dann haben Sie dort den Mauerfall erlebt. Sie sind mit dem kleinen Umweg über Mainz, wo Sie Geschichte und Französisch studiert haben, an die Filmhochschule nach München gegangen, an die HFF, haben mit Ihrem Abschlussfilm den Bayerischen Filmpreis gewonnen und inszenieren jetzt an einem der renommiertesten Bühnen Deutschlands. Wohin geht's?
Ja,
planen Sie?
Ja, ich bin halt keine Person, die plant oder kalkulierend ist. Das muss ich eigentlich lernen. Gerade als Regisseurin heutzutage sollte man das tun. Aber ich bin bisher immer so diesen intuitiven Weg gegangen und Dinge haben sich dann von alleine entwickelt, wo ich natürlich auch sehr viel Kraft hineingesetzt habe, aber es kam immer aus einer Ecke in meinem Herzen oder aus meinem Herzen heraus, dass irgendwie zur Zeit passt. Und da bin ich natürlich sehr froh, dass ich so diese Ader bisher noch bewahren konnte. Und so möchte ich auch in Zukunft, glaube ich, arbeiten.
Ist das der geerbte Optimismus Ihrer Eltern?
Das ist sicherlich auch so ein Teil mit dabei. Ja, immer geduldig und ruhig zu sein. Und da gibt es kaum so Sachen, die mich wirklich erschrecken können oder wo ich sage, okay, so viele Sorgen, da kann ich jetzt nicht weitermachen.
Kaum Sachen, die Sie erschrecken können. Haben Sie vor irgendetwas Angst?
Ja, absolut. Millionen Sachen.
Ja.
Ja.
Aber die Zuversicht überwiegt.
Ja, also ich bin dann halt jemand, der dann sagt, okay, vielleicht sollte ich mich damit mal, genau damit muss ich mich, glaube ich, konfrontieren, mit meinen Ängsten.
Und dahin, wo es wehtut.
Ja.
Ja, ich hoffe, heute hat es nicht wehgetan. Sie sind extra hier von München nach Hamburg gekommen, um bei Maya Burkhardts Frauengeschichten zu Gast zu sein. Liebe Özenma Borchow, ja, für Ihre Zukunft und für die Gegenwart. Alles Glück der Erde. Vielen Dank, dass Sie mein Gast waren.
Herzlichen Dank. Vielen Dank.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.